Fritten ohne Mayo,
7 Jahre Unglück
und der gemeine Glaskäfer, genannt Mensch.
Wir schauen heute tief ins Glas. Wir sind Sophie
und Sophie. Herzlich willkommen im Kunstgeschichten-ABC. Heute geht's um G wie Glas.
Glas ist einer der ältesten Werkstoffe der Welt und gilt seit Jahrhunderten als Ausdrucksmittel für KünstlerInnen. Dabei ist das Material sehr vielseitig und wandelbar, weil unterschiedliche Techniken angewendet werden können. Dazu haben wir uns heute eine Expertin eingeladen, mit der wir gemeinsam diesen Werkstoff erörtern werden. Hallo Franziska!
Hallo!
Ich habe vorher gefragt, wir dürfen dich Franzi nennen, auch im Verlauf des Podcasts. Ist das okay?
Bitte sehr.
Ja, okay.
Hallo Franzi.
Genau, liebe Franzi, danke, dass du dir für uns Zeit nimmst. Ich habe dich im Depot des Museum Krems vor, das müssen schon ein paar Jahre jetzt her sein, kennengelernt. Und da hast du gerade eine Keramik von der Restaurierung zurückgebracht, die du eben selbst gemacht hast. Ich habe dann aber auch gelesen, du bist Restauratorin für Metall, Keramik eben und Glas. Und ich habe mich gefragt, wie geht denn das zusammen? Vielleicht finden wir das noch raus im Laufe des Interviews. Aber eben durch meine Recherche, was Glas eigentlich ist, hatte ich so einen Heureka-Moment. Metall und Keramik haben doch viel mit Glas zu tun, zumindest was die Geschichte betrifft oder die Ursprungsgeschichte. Ich bin auch drauf gekommen, wie wenig ich über dieses Material weiß, mit dem ich eigentlich tagtäglich im Alltag
same here
zu tun habe. Aber ganz von vorne. In aller Kürze, wer bist du und was machst du?
Ja, hallo, also ich bin die Franzi. Vielleicht auch einleitend gleich dazu, wie diese Materialkombination zusammenpasst. Also ich habe eben auch die Konservierung und Restaurierung im Fachbereich Objektkonservierung an der Angewandten studiert. Und wie tatsächlich der Fachbereich schon vermuten lässt, Objektkonservierung ist tatsächlich bei uns ein bisschen zusammengemischt, sei es ethnologische Objekte, vor allem Metallobjekte auch am Anfang, weil die Klasse quasi stammt aus der Metallklasse heraus und früher. Und die hat sich aber ziemlich aufgefächert, sodass man auch in Richtung angewandte Kunst, was eben Glas, Keramik, Porzellan sein kann, als auch zu Wachsen oder archäologischen Sachen. Also man musste tatsächlich selber so seine Schwerpunkte finden, aber dadurch hat man einfach auch, und ich meine, das lernt man auch schnell, oft Objekte mit Materialkombinationen in der Hand. Ich arbeite jetzt eben, um gleich da weiter fortzuführen, im Technischen Museum hauptsächlich, bin dort auch angestellt, Teilzeit, und da haben wir laufend mit eben, ob es alltägliche Objekte sind oder technologische Objekte, immer mit Materialkombination zu tun. Eben auch oft Holz, Glas, Metall gefasst, alles mit Farbe gefasst, genau. Ja, und genau dadurch, wie gesagt, dass ich im Teilzeit bin, haben wir uns zum Beispiel damals kennengelernt in Krems, weil ich dann noch nebenbei selbstständig kleinere Aufträge annehmen kann. Oder zum Beispiel, was ich immer schaue und sich oft ausgeht, ist, dass ich jährlich so in den Sommerkampagnen bei archäologischen Projekten dabei bin, zum Beispiel über das Naturhistorische Museum in Hallstatt. Genau, oder vorletztes Jahr in Ägypten, Elefantinen, oder ganz früher noch, als es noch ein bisschen leichter möglich war in Ephesus, da waren wir ja zwischenzeitlich ein paar, ja auch politische Zwischenfälle, sodass das immer ein bisschen schwieriger war, von der österreichischen Seite wieder zuzukommen, genau. Aber das ist so ein kleiner Ausgleich dazwischen.
Voll spannend, das heißt, du arbeitest mit verschiedenen Materialien eigentlich in deinem Alltag, zum Beispiel im Technischen Museum in Wien, aber auch mit Glas. Aber wie entsteht Glas jetzt eigentlich?
Also es kann ja theoretisch auf natürliche Weise entstehen. Das ist ja tatsächlich, bevor der Mensch überhaupt da war, wird es tatsächlich schon ab und zu irgendwo in der Erde gefunden oder beziehungsweise gefunden gewesen zu sein. Weil unter anderem haben wir auch im Technischen Museum ein paar von diesen Funden bei uns in den Schränken. Und zwar sind das so sehr interessant aussehende Glasklumpen, Konglomerate, die zum Beispiel durch Blitzeinbrüche eben siliziumhaltige Erde entstanden sind, weil einfach durch den Blitzschlag dann an dieser Stelle die Masse so zerschmolzen ist, dass man da auch Glas entstehen hatte lassen.
Natur ist so genial.
Genau, da hat man das erste Glas sozusagen gehabt, ne? Und wir kennen sicher alle ein paar bearbeitete Werkzeuge aus schwarzem Obsidian von der Ur- und Frühgeschichte. Da haben zwar die Menschen selber noch wahrscheinlich gar nicht gewusst, was Glas ist und dass es überhaupt theoretisch ein Stoff ist, der durch Schmelzen entstanden ist. Aber er war auch da schon in Verwendung für sie und sie konnten es nur noch nicht einschmelzen. Und später dann...
Als was haben sie es verwendet?
Als Schneidwerkzeuge, so, Stichwaffen.
Speerspitzen habe ich auch gelesen, aber ich weiß nicht, ob das
ja, stimmt. Alles sowas, ja, genau. Okay. Also alles, was irgendwie schneidig gefährlich ist.
Okay.
Genau, jetzt wären wir eh schon sonst bei der Geschichte, da muss man aufpassen.
Ja, ja.
Genau, stimmt. Aber und wenn man es aber natürlich selber oder künstlich herstellen will, braucht man Quarzsand oder Kieselerde, dann zum Beispiel noch Soda, was eher so im italienischen Raum ist oder aus dem böhmischen Raum wäre es Potasche. Das sind einfach die Flussmittel, um Schmelztemperaturen zu senken und dann im besten Fall noch Kalkstein. Und diese Sachen müssen ineinander verschmolzen werden, dass man mal eine erste Glasmasse hat und dann kommen die nächsten Bearbeitungsschritte, aber das sind mal so die größten Grundingredienzien. Und wenn man dann noch weiter zum Beispiel Farbe hineinbringen will, kommen Metalloxide dazu. Zwischendurch muss auch natürlich generell diese Glasmasse geläutert werden oder auch gereinigt werden oder entfärbt werden, wo dann auch, das sind auch Mangan-Oxide, die das Ganze bewirken, dazukommen. Also genau, das sind dann die kleinteiligen, feinen Geschichten.
Wollen wir vielleicht gleich zur Geschichte springen und uns die Geschichte quasi des ersten Glases anschauen, beziehungsweise wer hat es erfunden? Wir wissen jetzt, der Blitz hat es erfunden, die Natur,
der
Blitz. warum ich diesen Aha-Moment hatte, was Metall und Keramik betrifft, ist einfach, weil quasi es gibt das älteste bekannte Glasrezept, genau genommen quasi für eine Glasur. Das ist mir als erstes so ein bisschen eingefallen, wenn es um Eisenoxide geht, da kann man ja bei Keramikglasuren auch Metall, also Eisenoxid zum Beispiel, auch verwenden und dann wird das geschmolzen und so weiter. Aber die Technik der Glasherstellung ist schon länger bekannt und zwar im Verlauf des 5. bis 2. Jahrtausends und hat sich allmählich, hoffentlich stimmt das, Franzi, eben mit in Verbindung der Metallverhüttung und der Keramiktechnologie entwickelt. Und die bei der Kupferverhüttung anfallenden Schlacken, die könnten die ersten farbigen, glasähnlichen Materialien gewesen sein. Und die wurden vor allem als erste zur Herstellung von Schmuck verwendet.
Also das haben wir auch irgendwie nie gehabt, dass das zum Beispiel zusammenhängt.
Spannend.
Ich habe dann auch nur so, dass eben die frühen Funde gibt es so 3500 vor Christus, Mesopotamien, als Ägypten hat es halt angefangen, wo es so Beispiele gibt von den ersten Hohlgläsern oder Gefäße, wo einfach wie wir in unser Glas oder in unser Weinglas Flüssigkeiten reinmachen können, wo ein Hohlraum drin ist. Das ist damit gemeint.
Darf ich dazwischen fragen, müssen die schon geblasen sein?
Nein, weil das Blasen kam erst viel später dazu.
Das wurde in Syrien entwickelt, stimmt das? Habe ich das richtig?
Ja, das habe ich auch so im Kopf gehabt.
Wann war das nochmal?
Im 1. Jahrhundert vor Christus.
Ah ja.
Davor hat man es entweder auch in Formen,
Oder
auch um poröse Keramik selber teilweise irgendwie so rumgewurstet tatsächlich und dann verschmolzen. Also man musste ja ziemlich improvisieren, weil man muss dazu sagen, man hat ja einfach noch nicht diese Technik so weit gehabt, dass die Temperatur so hoch erhitzt werden kann und musste dementsprechend viel improvisieren, eben auch mit viel diesen Glasfritten, den sogenannten Arbeiten, welche dann einen niedrigeren Schmelzpunkt haben, die man dann erst wieder zum Einschmelzen von Sachen verwendet. Also
magst du ganz kurz erklären, was die Fritten sind?
Ja.
Fritten ohne Fett?
Also als erstes nimmt man Mayo und Ketchup. Und dann geht man ins Freibad. Und lässt es sich schmecken. Ne? Bitte kein Glas essen. auf jeden Fall. Es handelt sich da sozusagen um einen ersten Zwischenzustand von Glas, wenn man die ganzen Rohstoffe, die wir vorhin aufgezählt haben, quasi schon einmal zum Schmelz bringt oder mit höherer Temperatur in Verbindung bringt, dann schmelzen sich so erste Konglomerate zusammen, also auch Fritten genannt, und diese dienen dann zur Weiterverarbeitung von Glas.
Gut, wir sind jetzt aber schon ziemlich ins Technische jetzt abgedriftet, finde ich. Zurück zur Geschichte.
Ja, Sophie.
Ja, wo waren wir? Wirklich? Wo waren wir gerade? Wo waren wir gerade?
Wir waren in Ägypten und Mesopotamien und ich glaube Alexandria in der ptolemäischen Zeit war so ein Zentrum auch der Glasherstellung.
Durch Alexandria quasi, ja. Was ja dann der Übergang von Ägypten zum Mittelmeerraum ist,
ja.
Weil man dann sagen kann, ja, dadurch, dass das so zu einem Glasherstellungszentrum wurde, haben die Römer eigentlich diese Glasherstellung nach in den mitteleuropäischen Raum gebracht. Und genau, dann hat sich das bis auch nach in den deutschen Raum verbreitet.
Köln, glaube ich, war da auch so eine römische Gründungsstätte für Glas.
Genau, also in Deutschland hat dann auch vor allem, haben die bunten Glasfenster dann auch irgendwann begonnen, diese sakralen Geschichten. Was ich auch erfahren habe heute, was ein sehr lustiger Zeitfakt ist, weil man kennt ja sehr oft aus dem Mittelalter diese Gläser mit diesen Noppen dran. Also man hat oft diese...
Ja, ja, ja.
Habt ihr denn eine Idee, für was die sein könnten?
Nein, aber ich liebe es jetzt schon.
Na, ich dachte, das ist einfach, damit man besser
greifen kann, damit es nicht ausfällt.
Tatsächlich, ja, weil ich dachte immer, es ist tatsächlich nur ein Dekorationsgrund gewesen. Aber die Begründung von einem Kuratoren war tatsächlich, weil sie halt nicht so mit Besteck gegessen haben im Mittelalter, haben sie so fettige Hände gehabt.
Finger!
Dann, damit es weniger rutscht, haben sie dann diese Noppen an die Gläser
gemacht. Ich habe vor allem auch so islamische Glaskunst unter Anführungsstrichen, da bin ich voll oft drüber gestolpert, dass die irgendwie so voll den Höhepunkt hatte, kurz bevor es dann rüberging quasi zu uns in Mitteleuropa. Vor allem so in Verbindung mit liturgischen Instrumenten im Sinne von zum Beispiel Moscheelampen, so Öllampengefäße.
Ah, okay.
Na, werfe ich nur so in den Raum.
Ich wäre dann bei Venedig wieder voll dabei.
Dann werfe ich nur so in den Raum, weil ich bin drüber gestolpert und muss mal wieder zu nennen, das Weltmuseum Wien hat eine wunderschöne Moscheelampe.
Ja.
Nämlich.
Was mir so gut gefällt, ist auch, dass jedes Land oder jede Kultur unabhängig voneinander Glas für sich zu nutzen weiß.
Total, und das also ganz eigene Techniken dann auch so entwickelt.
Genau.
Teilweise. Ja.
Und eben von Ägypten, aber auch von Syrien geht es dann über nach Persien.
Genau.
Und auch nach Indien und China. Also da verbreiten sich ja auch quasi dieses Wissen und jeder beginnt es auch unabhängig voneinander zu nutzen.
Kann man die, wenn man was zuhört, auch nicht.
Ich muss auch immer
erläutern. Ja.
An die Geschichte vom Papier denken, die auch an vielen Orten irgendwie entstanden ist und dann weitergetragen wurde.
Aber ich glaube, so der Klassiker. Und jetzt wird jede Zuhörerin und jeder Zuhörer sagen, ja, an das habe ich auch gedacht. Die bunten Glasfenster. Man denke doch an die Kathedralen, an diese teilweise wirklich wunderschönen Buntglasfenster. Oder? Die kennen doch viele. Oder?
Ja. Die kennen, glaube ich, alle, die zumindest schon von innen in einer Kirche waren, ob sie wollten oder nicht.
Ja, sie wollten oder nicht. Ja. Und dann scheint dieses Licht durch und man denkt sich, religiös oder nicht?
Also man hat dann sofort diesen Engelschor.
Genau.
Aber du hast das Wort Licht erwähnt. Und das ist bei Glas natürlich was ganz Besonderes. Ne?
Voll.
Genau, die haben natürlich eine besondere Wirkung und da gibt es lustigerweise auch einen Unterschied, weil es gibt ja die Glasmalerei, die aber eigentlich quasi nur aus zusammengestückelten Buntgläsern besteht und dann durch diese Blei
Stege oder so.
Stege, genau. Naja, oder Lötungen quasi. Aha. Also ja, Verbindungen quasi, wie Striche durchtrennt ist.
Mhm.
Aber es gibt auch Glasfenster, die wirklich dann ganz detailliert, vor allem mit Emailfarben gemacht sind, die dann aber gar nicht so diese Durchscheinkraft haben. Also wirklich Lichterspiele machen vor allem diese Glasfenster, die wenig malerisch nachbearbeitet sind.
Ja.
Und genau, auch da bin ich jetzt, muss ich dazu sagen, nicht die große Expertin. Also das ist nicht mein Fachbereich, aber das kann man mal so allgemein sagen und kann man mal drauf achten, auch wenn man das nächste Mal in einer Kirche oder Kathedrale ist, genau, was für einen Unterschied das tatsächlich macht, wie die bunten Glasfenster bearbeitet sind und wie dann das Licht überhaupt durchkommt.
Mhm. Beginnt das im Mittelalter, oder? Dieses Auskleiden von Kirchen, Klöstern.
Ja, weil im Mittelalter ja auch das Licht, oder?
Genau, auch die Klöster waren ja einer der ersten, die sich überhaupt Glasfenster auch gemacht haben.
Ich würde noch im Mittelalter bleiben, weil sich, glaube ich, dann in Byzanz und Venedig so Zentren entwickelt haben, die sehr lange geblieben sind. Und zwar kennen wahrscheinlich auch sehr viele eben die Insel Murano bei Venedig, wo eben seit dem 13. Jahrhundert quasi die größte Anzahl von sogenannten Glashütten, so nennt man die, des alten Europa beheimatet war. Also quasi von dort aus wurde Glas auch in andere Länder exportiert.
Deshalb ist es auch so eine Kindheitserinnerung von mir, wenn ich mit meinen Eltern als Kind nach Venedig gefahren bin auf Urlaub. Und dann war immer so die Überlegung, fahren wir nach Murano. Oh, Murano, Klaus, das ist so schön. Ich hatte keine Ahnung als Kind davon. Aber ich habe, glaube ich, wir waren ein paar Mal dort, jedes Mal diese Souvenirzuckerl. Kennst du die? Diese Glaszuckerl, die man halt dann dort irgendwie...
Bonbons.
Millefiori, genau.
Ja.
Wie heißen die?
Millefiori. Also die wie kleine Blumen ausschauen, meint ihr wahrscheinlich, oder?
Na, so richtig so Zuckerl.
Die gibt's auch noch, stimmt, ja.
Voll schön.
Die Blumen gibt's auch, das stimmt.
Genau, die sind auch ganz bekannt aus der Gegend, ja.
Also, ja.
Wir haben auch eins daheim liegen, so ein Bonbon.
Ja, ich muss meins suchen, ja.
Doch, hier wieder, bitte nicht essen. Was wir bei Murano und generell Venedig nicht vergessen sollten, ist, was ja da auch besonders war, dass da eigentlich das erste Mal Gläser im Sinne von als Kunstgläser auch hergestellt wurden. Also nicht nur als Gebrauchsgläser wie irgendwelche Becher oder Fenster und genau sonstige Gebrauchssachen, sondern auch wirklich als Prestigeobjekte. Weil auch Venedig, muss man dazu sagen, in der Hinsicht immer besser wurde und da ein Geheimnis ja ewig gehütet hat, in der Klarheit des Glases. Denn sie waren die einzigen, die das Glas so frei von Schlieren und Verfärbungen hinbekommen haben und haben das sehr lange an den nördlicheren Teil über den Alpen nicht verraten. Und es gab sogar den Fall, dass die nördlicheren Glashütten versucht haben, aus Italien welche anzuwerben, die ihnen das Geheimnis verraten. Aber es gab sogar Strafzahlungen, wenn die erwischt wurden.
Bis hin zur Todesstrafe gab es.
Wirklich, Todesstrafe sogar.
Ja, ja, ja.
Also,
das ist
eine hohe Zahlung, ja.
Sehr hohe Zahlung mit dem Leben.
Aber
genau.
Ist das heute auch noch geheim?
Nein,
heute ist nicht mehr geheim. Es ging damals auch schon im 16. Jahrhundert gelang es auch manchen, zum Beispiel nach Innsbruck, ein paar aus Venedig zu holen und dann dort eine Glashütte zu eröffnen.
Das Strizis, okay.
Genau, was man dazu sagen muss, ist, dass ja auch im Raum Böhmen Glasherstellung gut dabei war, sich keine Vormachtstellung zu liefern, aber doch Glas herzustellen, was auch immer beliebter wurde, weil es auch ganz besondere Eigenschaften hatte aufgrund eines anderen Flussmittels, nämlich der Potasche, wenn wir jetzt wieder technisch...
Green. Stimmt das? Sind wir da grün dann?
Du meinst, das Glas ist grün. Also die Herstellung war nicht grün, weil sie haben sehr viel Bäume dazu gebraucht.
Genau, die Potasche kommt aus Bäumen und deswegen dachte ich grün. Nein. Aber
genau.
Ich dachte, du spielst aufs Waldglas an.
Genau, das Waldglas. Warum? Weißt du das auch noch?
Ich dachte, weil es grün war und weil das so Glashütten waren, die tatsächlich im Wald waren und die Bäume dort geschlägert haben, um dann diese Pottasche zu bekommen.
Aber was ist Pottasche?
Pottasche?
Du kennst nur den Pottwal.
Aber das hieß auch dann Pottasche, weil das dann einfach nur, weil es in diesen Trögen ist. So, das ist
ah, Pott! Halt, yeah. Vom Pott!
Ja, genau.
I'm not there yet!
Genau, da, der Name Potter stammt von der alten Methode zur Anreicherung von Kaliumcarbonat aus Pflanzenasche durch Auswaschen mit Wasser und anschließendes Eindampfen in Pötten. Genau.
In einem Trog?
Man könnte auch Trogasche sagen.
Ja, die Trogasche.
Aus diesen Pötten hat man dann die Pottasche gewonnen und ein sehr kaliumhaltiges Glas gewonnen, was auch fester, stabiler war als das in Venedig und auch oft dicker und dadurch wieder andere Eigenschaften mitgenommen hat.
Also und deswegen war so Glas aus Bereich Böhmen, hast du vorhin gesagt, dann doch auch irgendwie Konkurrenz unter Anführungsstrichen.
Ja, vor allem, es kam dann später noch die Anreicherung von Blei dazu. Das kam dann im 17. Jahrhundert noch aus England. Das war deswegen spannend, weil sie dann nämlich auch diese Transparenz und Klarheit, deswegen auch der Name dann Kristallglas, geschafft haben, sodass sie Venedig nicht nachstanden. Und gleichzeitig hatten sie so ein hartes Glas, das also sowas wie Gravierungen und solche abtragende Nachbearbeitungen auch super gut ging und ganz andere Techniken hervorriefen lassen als bei dem ganz weichen Glas, was es in Venedig gab.
Das war ja übrigens durch diesen Glasmacher George Ravenscroft, glaube ich. Der hat 1675, das sind meine Notizen, da musste ich unbedingt den Ravenscroft damit reinnehmen.
Sophie Ravenscroft. Sagst du doch, Ravenscroft.
Ja, das wäre cool.
Das klingt nach Harry
Potter. Ja!
Ja! Ravenclaw. Genau, der hat nämlich dieses Bleioxid zur Glasmischung dazugegeben und hat dann Bleikristall geschaffen. Und wie erkenne ich echtes Bleikristall? Indem ich, wenn sich's in die Sonne halt, ein Regenbogen entsteht. Stimmt das?
Oh, das wäre auch mir
so
neu.
Das ist süß.
Das wäre auch mir neu tatsächlich. Deshalb müsste ich noch testen.
Okay.
Aber
ja.
Das schreit nach einer interessanten Nachforschung.
Okay, jetzt waren wir im 17. Jahrhundert.
Also, als ich zum Thema Glas recherchiert habe, ist mir das irgendwie nicht mal aus dem Kopf gegangen, so diese Brücke, die ich mir selbst geschlagen habe. Geschlagen? Gebaut?
Bauen wir mal eine Brücke.
Wurscht. Habe. zwischen Glas und Humanismus habe ich es mir jetzt irgendwie selbst bezeichnet. Nämlich, wenn wir eben an die Renaissance denken, da gab es ja viele Veränderungen in der Kunst oder generell in der Gesellschaft, aber wir bleiben bei der Kunst. Darauf kommen wir eh immer wieder im Podcast zu sprechen. Unter anderem begannen viele Kunstschaffende, und ich bleibe vielleicht da jetzt mal bei der Malerei, mit Spiegeln zu arbeiten, mit Linsen zu arbeiten, eben mit Glas zu arbeiten, um unter anderem auch so in Richtung Realismus zu arbeiten und in ihrer Arbeit da sich weiterzuentwickeln. Da fiel mir dann dieses Beispiel von der Kamera Obscura ein, dieser, wenn man sich vorstellt, diese kleine dunkle Box mit einem Miniloch, da fällt Licht rein. Eine bestimmte Art hat da drinnen dann Spiegel und Linse, um dann ein Bild quasi auf einen Bildträger, wenn man das so möchte, zu projizieren. Viele haben damit gearbeitet, aber vor allem auch Johannes Vermeer. Da gibt es ein schönes Buch von Philipp Stedman, der in diesem Buch, Vermeers Kamera, by the way, beschreibt, dass für Vermeer dieses Instrument gut war für den Gewinn einer neuen Sicht auf die Welt. Im Sinne von, dass Menschen ja damals auch Gerätschaften wie Teleskope oder wie Mikroskope verwendet haben, um die Welt im Großen beziehungsweise auch im Kleinen besser zu verstehen. Also da kam dieses Naturwissenschaftliche dazu.
Nicht nur verwendet, sondern auch erfunden. Das war ja gerade die Zeit im 17. Jahrhundert, wo das neu war und der Malerei auch einen neuen Twist gab.
Genau. Und quasi das als Instrument und auch wirklich so als Hilfsmittel zu verwenden, das fand ich so schön, weil da ging es ja dann voll drüber hinaus. Also da ging es ja auch über diese metaphysische Überlegung in der Malerei mit Glasobjekten, Linsen, Spiegel, Prismen, die Wahrnehmung zu untersuchen, wie sie unsere Realität unter Anführungsstrichen beeinflusst Und da kennt man ja auch viele Kunstwerke, wie eben Gemälde, in denen ja auch Spiegel vorkommen.
Da geht es dann eigentlich fast, das ist dann schon fast im metaphorischen Sinne eine Art von Selbstreflexion, die da stattgefunden
genau,
hat, oder?
Genau, das finde ich so geil.
Also gar nicht so jetzt dieser Forschende, also eben hin zu
oder genau, einerseits das. Und andererseits, wenn zum Beispiel eine Szene gemalt wurde und in der Szene ist aber auch ein Spiegel zu sehen und der Maler spiegelt sich quasi im Bild und gesellt sich somit außerhalb irgendwie so aus dem Bild raus zum Betrachter oder zur Betrachterin, hat das ja auch ganz viel mit Selbstverständnis und Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion zu tun.
Ja, ich meine, man muss dazu denken, es gab davor noch gar keine Spiegel, richtig. Da war ganz im physikalischen Sinne Selbstreflexion noch gar nicht so richtig möglich. Und ich meine, man sieht ja auch, was das jetzt, seitdem es Smartphones gibt, irgendwie noch auf eine neue Ebene hebt im Sinne von Selbstbetrachtung. Vielleicht ist das damals auch so ein Punkt gewesen. Es sind Spiegel da gewesen und dann ist das Ich nochmal ein bisschen auf eine andere Ebene gefördert worden und dann der Umgang damit. Aber um natürlich vielleicht auch die Brücke zu schlagen, wo es ein bisschen hinaus in die Welt geht, ist ja, wie du gesagt hast, die Forschung, wo wir natürlich zum Beispiel im Technischen Museum auch sehr viele gute Beispiele von haben, wo es darum geht, was hat man alles aus Linsen machen können. Ja? Und damit meine ich nicht die im indischen Essen, die super schmecken, sondern auch, wie du auch schon gesagt hast, also von Galilei, oder Kepler angefangen, oder auch später eben Humboldt, die versucht haben, einfach immer bessere Messgeräte herzustellen, ob es jetzt eben hinaus in den Weltraum ist oder eben, wie du auch gesagt hast, ins kleine, mikroskopische, um weg von diesem heiligen, göttlichen Geschöpf zu kommen.
Das heißt, die Entwicklung, die du zusammengefasst hast unter Glas und Humanismus, beginnt in der Renaissance. Und dann sind wir ja mit Jan Vermeer im 17. Jahrhundert. Also da quasi tut sich viel.
Wenn der Mensch im Mittelpunkt steht.
Grundsätzlich kann man ja trotzdem sagen, dass Glas ein Luxusartikel war, oder? Über viele Jahrhunderte hinweg. Also das konnten sich nicht alle leisten.
Ja, also später, glaube ich, wurde das nach und nach aufgeholt, dass so gewisse eben Grundgebrauchsgegenstände immer üblicher wurden, auch für bürgerliche Schichten ab dem 16., 17. Jahrhundert, würde ich sagen. Und auch Glasfenster waren ein rares Gut.
Genau. Eben, die Fenster. Und die habe ich nämlich gedacht, ja, wie du es gerade gesagt hast.
Ja. Voll. Und auch also dieses Zerbrechen eines Spiegels, wo man dann sagt, das bringt 7 Jahre Unglück, hängt eigentlich damit zusammen, dass man 7 Jahre gebraucht hat, um wieder einen anzusparen.
Really?
So teuer war.
Ja. Echt? Okay.
Ja, weil man sich überlegt, dass sie davor echt einfach polierte Metallplatten oder so haben, um sich zu spiegeln. Da gab es ein paar sehr verwischte Methoden.
Und heute hätten wir, glaube ich, kein Internet, wenn die Glasfaser.
Glasfaser. Nicht irgendwie. Das kommt ja auch noch dazu, ja.
Mhm. Wow.
Glaswolle dämmt auch gut und hält
Stimmt.
uns was. Ja, das, also es gibt neben Glaskunst auch sehr viel brauchbares Glas.
Die Glaskunst hat ja auch so ihre Höhepunkte, oder? Also was fällt euch da ein? Weil bei mir ist es so irgendwie Art Deco-Glas fällt mir irgendwie sofort ein. Natürlich das mittelalterliche Glas, das auch aus Murano kommt.
Murano, genau.
Genau, das war ja eigentlich schon Renaissance, kann man sagen. Das
ja.
Das 16. Jahrhundert.
Hatte den Höhepunkt erreicht.
Genau, das war, also das Venezianische hat auf jeden Fall, glaube ich, einen Highpoint. Und dann, genau, dazwischen gab es ja, kann man sagen, was Glaskunst betrifft, eine kleine Pause. Eben, und da war es als Gebrauchsgegenstand vor allem im Mittelpunkt. Und man sagt dann, dass dann auch eigentlich so mit der Jugendstilzeit wieder eine Beachtung aufgekommen ist. Ich meine, wir kennen es auch zum Beispiel allein durch die Wiener Werkstätte, was die an Glasmanufakturen alles beauftragt haben, an toller Glaskunst, die wir heute zum Beispiel im Museum für angewandte Kunst uns anschauen können.
Was hatten die industrielle Revolution so mit dem Ganzen zu tun?
Ja, die haben natürlich auch herbeigeführt, dass die ein kleines Problem gemacht haben für die kleineren Glashütten. Mhm. Also sie haben all diese Gebrauchsgegenstände oder Fensterglas, Flachglas, all das wurde auch sonst von den Glashütten und Glasmanufakturen gefertigt. Und dadurch, dass das dann nach und nach wegfiel, weil das halt in Fabriken oder von den Fabriken abgelöst wurde, sind die Stück für Stück ein bisschen eingegangen, weil auch jetzt da die Nachfrage von Kunstglas so jetzt nicht übertragen werden konnte, dass die sich dadurch erhalten konnten.
Mhm.
Ja, so dass eben das so weit kam, dass bis heutzutage auch die Glasmanufakturen, die es noch gibt, haben sich halt auf Kunstglas spezialisiert. Also sie können die anderen Sachen auch, aber mussten sich sozusagen ein bisschen was einfallen lassen, um sich zu erhalten.
Mhm. Glas wurde auch durch die mechanische Herstellungsweise, die dann erfunden wurde, zur Massenware in gewisser Weise. Und dann konnten sich dadurch ja auch so Nischen entwickeln, wenn's möglich war.
Genau, also auf der anderen Seite könnte man sagen, dadurch, dass natürlich auch den Manufakturen, also ich habe auch schon Werkstätten gehört, dass die das als Chance gesehen haben, weil sie sich nicht mehr mit der Arbeit abrackern mussten, da jetzt Sachen auf dem Fließband herzustellen sozusagen. Ja. Sondern konnten sich wirklich, wie du sagst, spezialisieren auf gewisse Kunstfertigkeiten. Mhm. Der Rest wurde von der Industrie übernommen, wo man immer mehr einfach Gläser in Formen in großer Anzahl gepresst hat und zack, fertig.
Ja.
Zack, fertig.
Also da habe ich eben auch gelesen, dass wir vielleicht auch nicht die Architektur vergessen oder die moderne Architektur, dass nach der Industrialisierung oder mitunter durch die Industrialisierung eben das Fensterglas massenhaft produziert werden konnte, dadurch auch große Glasfronten entstanden sind. Da gibt's ja dieses Beispiel des Crystal Palace, des Kristallpalastes in London 1851 bei der Weltausstellung. Genau, dass das erste Gebäude mit Glas, ich glaube neben Stahl, als primäres Baumaterial errichtet wurde. Und zwar quasi nicht nur so als Zeichen des industriellen Fortschrittes, sondern auch, um so ein bisschen auch die Neudefinition der Gesellschaft zu verkörpern, das Transparente. Und da gibt's ja auch noch von Ludwig Mies van der Rohe, dem Architekten, der dann im Jahrhundert drauf, 1929, im deutschen Pavillon der Weltausstellung in Barcelona wiederum, ein Gebäude gezeigt hat, dass das unter Anführungsstrichen Weimarer Deutschland, das neue Weimarer Deutschland repräsentieren sollte, durch auch ganz viele Glasfronten und ganz viele unterschiedliche Durchschaumöglichkeiten und transparente Momente, weil das quasi so als demokratisch empfunden wurde oder eben auch so kulturell fortschrittlich, unter Anführungsstrichen wieder, oder eben auch pazifistisch, habe ich gelesen.
Sehr viel wird da mit dem Glas auch in Verbindung gebracht.
Ja.
An symbolischem Wert auch.
Genau.
Oder? Einfach an metaphorischem.
Voll.
Vor allem in was für Dimensionen, also von was für einer kleinen Mini-Dimension das geht, eben wenn wir einfach Schmuck etc. betrachten und in was für Dimensionen das geht, wenn es zum Beispiel Hochhausarchitektur geht.
Ja, aber Leute, ich würde never ever heute in ein Haus ziehen mit vielen Glasfronten. Stichwort Hochsommer.
Oh ja, das stimmt.
Stichwort aber Fenster putzen.
Ja, wenn die Klimaanlage mal ausfällt, ist es nicht lustig.
Ja.
Ah ja, Fenster putzen, ja, stimmt.
Immer
aber vielleicht spart man sich die Gardinen. Ne?
Es ist eh so interessant, dieses Thema Fenster putzen. Oder wenn ich Führungen gemacht habe, keine Ahnung, in einem Kloster oder ich war auch mal bei einer Führung dabei in einem Schloss oder so, dann fragen die Leute immer, wie viele Fenster gibt's denn da und wer putzt die alle? Es ist halt echt ein Thema.
Fenster putzen ist ein Thema.
Mhm. Aber vielleicht haben die Leute selber viel mit Fensterputzen zu tun.
Ja, sicherlich kommt es aus deren. Und das sind ja oft die Frauen, die dann fragen.
Das finde ich dann aber auch
gut. Oh Gott, das ist heartbreaking. Ja.
Aber das finde ich gut, dass das gefragt wird, weil das ist tatsächlich, also es klingt jetzt auch banal, aber ja, das vergisst man voll. Und ich meine, würde das ausschauen wie Sau, dann würde es auch auffallen und wäre nicht cool. Also ja, Auch das muss man praisen. Natürlich.
Ja,
und beachten.
Genau, die Leute wertschätzen, die diese Fenster dann auch putzen.
Ja, eben. Mhm. Weil wir tun es nicht.
Nein, genau.
Franzi, wir haben jetzt eh schon so ein paar Techniken erwähnt oder du hast sie erwähnt. Also wir haben von Glasblasen gesprochen, ganz kurz.
Aber auch von den Formen, in die das eingepresst werden kann.
Genau, ja. Auch durch Blasen zum Teil.
Ja.
Genau.
Ja. Welche oder Gravieren hast du auch kurz erwähnt mal. Welche Bearbeitungstechniken gibt es denn da?
Es gibt quasi Veredelungstechniken,
mhm.
Die man noch anwenden kann, wenn das Glas schon im kalten Zustand ist.
Nur damit wir es einmal in einem Satz haben. Ja. Wenn ich Glas bearbeiten möchte, brauche ich Hitze?
Na, man hat halt die Phase, wo man das Glasobjekt selber, also im weichen Zustand durch Schmelzen herstellt.
Mhm.
Und dann quasi noch dann zum Beispiel nachbearbeiten kann durch Gravieren, was man aber eben im kalten Zustand macht.
Genau, und wenn du sagst, im kalten Zustand ist es bereits erhärtet und es muss durch diesen Schmelzprozess durch. Und drum auch diese Erkenntnis mit Keramik und Metall, das sind beides Werkstoffe, die durch Erhitzen bearbeitet werden können.
Mhm. Genau, weil ich habe mich gefragt, ist das der Punkt?
Das Feuer, die Hitze ist ein wichtiger Punkt.
Genau. Ja, also nachdem das Glas aus dem Ofen quasi bearbeitet wurde, ob es dann zum Beispiel entweder geblasen wurde oder hineingeblasen wurde in eine Holzform zu einem Glas oder einer Vase oder diverse andere Techniken, dann muss es, nachdem es fertig geformt ist, auch zum Beispiel erstmal kurz in ein Kühlfließband kommen, bei circa 500 Grad beginnend. Weil es dann sonst...
Kühlschließband.
Ja, es
würde
Genau, es würde nämlich leider brechen sonst aufgrund der Spannung, die entsteht.
Wenn es zu schnell
genau.
zu ist.
Ja. Ah, ja.
Und dementsprechend, also es kommt ja da wirklich sehr roh. Also wenn man zum Beispiel ein Glas haben möchte und eine Öffnung oben, dann ist das alles noch quasi in so einem abgebrochenen, sehr splittrigen Öffnungszustand.
Mhm.
Genau. Nachdem das dann wirklich ganz in Ruhe und spannungsfrei ausgehärtet ist, so nach 3 Stunden circa, kann es wieder entnommen werden. Und dann geht es ja darum, dass man das nachbearbeiten muss. Und da geht es dann zum Beispiel erstmal um ganz banale Sachen, wie dass wir ja aus dem Glas trinken wollen. Das heißt, wir müssen dementsprechend oben den Rand begradigen. Das macht man dann zum Beispiel durch einen Diamantschliff, dass man das dann erstmal rausbricht. Diese Glasreste können dann auch wieder verwertet werden. Da hat man einen geraden Rand, aber es ist immer noch sehr scharf vom Rand. Dann kann das immer noch alles nachgeschliffen und nachpoliert werden mit entsprechenden Schleifsteinen, immer unter Wassereinfluss. Und dann daraufhin kann man noch überlegen, möchten wir das Ganze irgendwie schöner nachverziert haben. Und da gibt es zum Beispiel Methoden wie das Gravieren, was durch Metallrädchen sein kann oder durch Diamantaufsätze. Eine weitere Nachbearbeitungstechnik war tatsächlich, dass man auch noch mit Emailschmelzfarben die Stücke noch bearbeiten konnte und die dann in niedrigeren Temperaturen noch aufgebrannt wurden. So konnte das Ganze dann auch noch bunt bemalt werden. Also man kann sich das irgendwie ähnlich wie bei Glasuren, bei Keramik vorstellen. Im 19. Jahrhundert kam dann auch noch die Dekoration durch Ätzen und Sandstrahlen dazu, was anscheinend eine sehr lustige Zufallsentdeckung war, weil manche amerikanische Farmer hatten irgendwie Gitter für ihren Fenstern, um sie beim Sturm zu schützen. Und da war anscheinend zu beobachten, dass sich bei den Sandstürmen das Muster der Gitter auf dem Fensterglas abzeichnete. Und das veranlasste sie dann anscheinend schließlich Ende des 19. Jahrhunderts, ein Sandstrahlgebläse patentieren zu lassen. Also ja, wer weiß, vielleicht kommen auch noch in Zukunft neue Techniken dazu, da bin ich mir ganz sicher.
Okay. Und vieles, vieles durch Zufall, okay. Du arbeitest ja in der Restaurierung. Welche Herausforderungen gibt's da, beziehungsweise welche Fragestellungen tauchen denn da auf?
wenn man zum Beispiel sehr viel mit archäologischen Gläsern zu tun hat, dann wird man vor allem auch viel mit starker Glaskorrosion zu tun haben, wo sich wirklich die Glasschichten von außen absplittern, was teilweise sehr schön ausschauen kann, weil teilweise schillert es dann richtig schön.
Mhm.
Aber natürlich, da geht es dann darum, okay, wie reinige ich eigentlich von außen oder wie, also ohne noch weiter Schaden anzurichten, beziehungsweise wie soll ich die Schichten vielleicht festigen und genau.
Und Korrosion ist was?
Glaskorrosion ist quasi, wenn durch äußeren Einfluss die Schichten, die äußeren Schichten so ausgeschwemmt werden, dass die langsam trüb werden. Man kennt es tatsächlich auch schon ein bisschen, wenn man einfach oft genug ein Glas in den Geschirrspüler gestellt hat und die trüb werden. Das zählt dann eigentlich auch schon dazu. Und das kann dann so weit führen, dass da wirklich eine Schichtentrennung passiert oder Lochfraß, wie es auch bei Metall gibt. Das passiert zum Beispiel bei Glasfenstern. Und das ist einfach eine Kombination aus Feuchtigkeit und Chemikalien von außen, die dazukommen, auch durch Staub manchmal begünstigt, der sich ablagert. Also so, da gibt es viele Varianten, die das leider begünstigen. Deswegen ist es auch wichtig, dass man nicht allzu schwankende Klimabedingungen in den Depots hat oder in den Museen. Genau. Aber was jetzt zum Beispiel neuere Gläser betrifft, wie auch ich im Technischen Museum betreuen darf, da sind die Gläser oft oberflächlich in einem ganz guten Zustand. Da habe ich eher das Problem, okay, wenn die zerbrochen sind durch schlechtes Handling in der Vergangenheit oder je nachdem, wie sie zu uns gekommen sind, sind da überhaupt noch alle Scherben vorhanden? Mhm. Und wenn ja, und wenn da große Fehlstellen sind, eben ergänzt man die oder ergänzt die nicht?
Und also du würdest jetzt nicht quasi selbst Glas herstellen und die ergänzen, sondern du nimmst wahrscheinlich Ersatzmaterial, oder?
Genau, also üblicherweise, vor allem wenn es auch kleinere Stellen sind, dann macht man das mit Kunstharzen. Eigentlich noch eher bevorzugt mit zwei Komponenten, also hochwertigeren zwei Komponentenharzen, die nicht gilben. Die werden teilweise also auch in der Medizin eingesetzt. Nachteil ist zum Beispiel und dadurch auch Herausforderung, dass diese sehr lange brauchen, um auszuhärten und sehr flüssig sind. Das heißt, da muss man mal gucken. Und eben, wie kriegt man das so hin, dass keine Luftblasen da sind nach dem Aushärten, dass das überhaupt da bleibt, wo es bleiben soll. Man muss mal gucken, wie ist die Form, wo man es reinspritzt tatsächlich oft. Das macht man dann mit Wachsen zum Beispiel.
Oh Gott, na, es klingt klingt streng.
Es ist anstrengend, genau. Also man, dann gibt's aber auch andere Harze, die man quasi so als Platten vorformt und dann anpasst. Also da muss man, es ist sehr spielerisch, aber kann auch sehr mühsam sein und manchmal sind es bloß sehr kleine Stellen.
Ja.
Und bei großen Stellen, da ist überhaupt die Frage, was tut man da, wie um das tue ich mir das an, aber
oder
wiederum
will man nicht
auch
zeigen, oder?
Ja, genau, es geht auch um eine Nachvollziehbarkeit von Objekt, das muss man immer abwägen, genau, um das Objekt noch zu verstehen.
Okay, aber das, weil du jetzt gerade auch das Wort Medizin genannt hast, wir haben ja schon oft in unserem Podcast auch gehört, dass viele einfach aus dem Medizinbereich in der Restaurierung Dinge einsetzen, weil das ein Bereich ist, der jetzt quasi fast ein bisschen nischig ist und man versucht sich eben gerade aus dem Medizinbereich offensichtlich
sehr viel
reinzuholen. Mhm.
Ja, also teilweise eben Zahnarzt-Silikon.
Ja, Zahnarzt,
das ist dir in Erinnerung geblieben.
Genau, Zahnarzt-Bestecksachen, Skalpell ist das tägliche Brot und Salz sozusagen. Genau, und was tatsächlich auch sehr wertvoll ist und das zum Beispiel eben auch beim Nachpolieren von Kunstharzen bei zum Beispiel Kunststoffergänzungen an Glas oder auch Keramik, in dem Fall eher Porzellan, sind diese Polierpapiere, die beim Zahnarzt auch verwendet werden für die Zähne sonst. Oder ich glaube, macht man es für die Implantate? Nein, ich glaube für die Zähne auch. Genau, und da gibt es in allen Abstufungen wirklich bis zum feinsten Grad so bunte Papiere, wo man auch denkt, ist das noch Schleifpapier? Das sind genau, die benutzt man auch zum Beispiel, um Proben herzustellen oder so. Und genau, die kaufen wir auch immer sehr gern.
Faszinierend.
Man muss sich zu helfen wissen.
Genau.
Total, okay. Du hast jetzt schon von fragwürdigen Gegebenheiten wegen Klima etc. gesprochen zum Beispiel. Gibt es eigentlich darüber hinaus noch Feinde von Glasobjekten im Museum? Also gibt es zum Beispiel den gefährlichen Glaskäfer?
Ja, und ich würde ihn den gemeinen kleinen Menschen nennen. Genau, weil also man muss einfach dazu sagen, wenn nicht gerade die Sachen archäologisch aus der Erde kommen, wo es wieder andere Probleme gibt, dann ist einfach oft ein Problempunkt, dass sie zerbrochen zu einem kommen. Und das ist einfach eine Folge davon, dass Menschen vom Handling her nicht vorsichtig genug damit umgehen.
Das war ein Erdbeben.
Erdbeben gibt's auch. Die gibt's auch in Wien manchmal. Aber auch da Schuld beim Menschen, zum Beispiel wenn es jetzt das Depot betrifft, dann gilt es, das so gut zu lagern, dass halt solche Sachen natürlich vielleicht nicht gleich vom Regal runterfallen. Genau, natürlich ist sowas kann immer sein, aber natürlich ist Glas sonst nämlich so ein stabiles Material, wo man tatsächlich im Vergleich zu anderen organischen Materialien wie Holz oder auch meinetwegen Eisen, was sehr schnell einfach anfängt zu rosten, ist man wirklich sehr verwöhnt mit Glas. Aber was das Zerbrechen betrifft, ist es da wirklich schnell dabei. Mhm. Und das ist, denke ich, würde ich jetzt mal so sagen, das Hauptproblem und ist auch irgendwie die Hauptproblematik, mit der ich zu tun habe, nämlich das zu kleben am Ende.
Wir haben jetzt gerade von Feinden von Glas gesprochen, aber ist die Glasproduktion oder Glas selbst auch der Feind von etwas, der Umwelt zum Beispiel, oder ist die Frage blöd?
Ich glaube, dass das eigentlich mal ganz gut zu hinterfragen ist, weil es steht nicht so auf erster Linie, wo man dran denkt, dass so die Glasproduktion eigentlich auch in Bezug auf Nachhaltigkeit ein bisschen was nachzuholen hat. Und sie ist gerade dabei, viel zu entwickeln. Ich habe da jetzt auch im Zuge eures Besuchs ein bisschen nachrecherchiert, weil ich das vorher tatsächlich noch nicht gemacht habe. Dann vorher, muss ich sagen, habe ich immer im Hinterkopf gehabt, Glas recycelt man, Glas ist nachhaltig. Und das ist sicher ein Aspekt, der auf jeden Fall hoch auf der Liste steht, denke ich. Mhm. Aber man darf nicht vergessen, dass die Glasproduktionsstätten auch irgendwo die Energie brauchen, mhm, um das Ganze zu erhitzen zum Beispiel. Das ist unglaublich energieintensiv.
Ja,
gleichzeitig haben sie ja auch Stoffe wie Metalloxide, die irgendwo wieder hin müssen, damit sie nicht in den Abwässern gelangen. Mhm. Und das hat einen gewissen Aufwand auf jeden Fall. Und interessant ist, dass sie ja zum Beispiel nach und nach dabei sind, die Öfen zu verbessern, weil man muss dazu wissen, was ich auch unterschätzt habe, ist, dass so Öfen oft durchbrennen. Also die werden ja nicht heruntergefahren, nachdem man jetzt sagt, okay, jetzt ist 5 Uhr, wir gehen, wir schalten alles aus. Es ist so energieaufwendig, dass man die immer, weil die brauchen einfach so lang, um mal diese Temperatur zu erreichen, dass die durchlaufen. Dementsprechend energieintensiv ist das Ganze.
Die ganze Zeit. Mhm. Das war mir nicht bewusst.
Okay. Ja. Genau, also mir eigentlich fast auch nicht, bis ich mal irgendwie Schnuppertag, wie gesagt, in einer kleineren Manufaktur mal machen durfte. Mhm. Und wo man denkt, ach ja, auch heftig, dass das wirkt so gefährlich, dass sowas einfach anbleibt. Aber ja. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, glaube ich, mit dem sie am meisten zu kämpfen haben. Wo aber natürlich, was immerhin ja die Wälder jetzt weniger abgeholzt werden als früher, weil die Holzbefeuerung abgelöst wurde von Gasöfen erstmal. Aber die Energie, also die Kohle, die man für Gasöfen braucht, sollte jetzt in unserem Zeitalter wiederum nach und nach abgelöst werden. Und anscheinend gibt es aber auch die ersten Werkstätten, Manufakturen, die durch Elektroöfen schon ersetzt werden.
Ah ja.
Und das gibt es auf jeden Fall auch schon. Das finde ich sehr cool.
Franzi, Hand aufs Herz.
Hand aufs Glas.
Hand aufs Glas. Oder eben auch nicht. Mit welchem Material arbeitest du am liebsten? Ist es Glas oder ist es eben Metall oder ist es Keramik oder ist es überhaupt was anderes?
Das Ding ist, es ist so einfach tatsächlich nicht zu sagen, weil ich meine, das zieht sich vielleicht schon durch mein ganzes Leben, dass ich immer nie nur eine Sache mache. So ist es mit den Materialien in der Restaurierung auch. Also es ist die Abwechslung, das, was uns Spaß macht. Das heißt, ab und zu, und das ist bei Gläsern, also auch Keramiken toll, ist das halt ein tolles Puzzlespiel, was man tatsächlich dort vollzieht. Mhm. Und einer der besten Vorher-Nachher-Effekte hat, ja, wenn man einfach vorher einen Scherbenhaufen vor sich hat und danach ein Gefäß, wo man nicht wusste, wie es eigentlich ausschauen könnte.
Cool, ja.
Also da finde ich, kann es keinen besseren Effekt geben. Aber manchmal hat man auch wirklich Bock, richtig anzupacken, indem wir zum Beispiel Teile von Lokomotiven entrosten müssen und da ist ganzer Körpereinsatz gefragt. Also auch das kann Bock machen.
Ja, du lebst eben auch von der Vielseitigkeit und ich glaube, so entstehen dann auch viele Lösungen. Weiß ich nicht, kann ich mir vorstellen, genau. Auch im Kopf, dass du sagst, du bist da einfach auch viel flexibler. Mhm. Puzzlest du in deiner Freizeit gerne?
Das komischerweise gar nicht, weil du es im Beruf schon einfach gehört hast.
Ja, ich glaube, genau, es gibt diese Berufskrankheiten wie Ärzte, die nicht zum Arzt gehen.
Siehst du, vergleichst du das?
Ja, tatsächlich, es ist wirklich schräg. Mich wundert tatsächlich manchmal, dass ich den Beruf habe, weil zu Hause lasse ich so viel fallen. Wo ich mir denke, warum arbeite ich eigentlich mit Glas und Keramik zusammen? Aber irgendwie gibt es da so ein ausgeglichenes Karma von zu Hause und auf der Arbeit. Und dann denke ich mir manchmal, okay, wenn ich zu Hause wieder mehr kaputt mache, dann sichere ich mir mein gutes Karma für die Arbeit.
Das Kredit auf kaputt machen. Ich bin daheim sehr chaotisch, aber in der Arbeit doch strukturierter.
Schau an.
Irgendwo muss man das Ganze
Ying und Yang, oder? Ja. Ying und Yang, wirklich.
Ja, und was gefällt dir dann am meisten an deinem Job?
Dass die Objekte nicht reden. Nein, tatsächlich, ich arbeite auch schon auch gern mit Menschen, aber es nicht. Nein, tatsächlich, das ist so, wenn man gerne früher schon als Kind auf Flohmärkten war und sich dann wirklich bei diesen alten Dingen gefragt hat, was hat das für eine Geschichte gehabt? Das ist so, wie es anfängt, oder? Das kennt ihr sicher auch von euren Berufen. Und so ist es dann eigentlich weitergegangen und deswegen liebe ich es auch eben im Technischen Museum zum Beispiel zu arbeiten, weil du auch ganz viele Alltagsgegenstände hast oder fragst, was ist das schon wieder? Was ja wirklich von Lederprothese bis Spielzeug alles sein kann von früher. Und genau, deswegen ist so dieses Überraschtwerden und immer wieder pro Auftrag lernst du wieder was Neues und wirst wieder ins kalte Wasser geschmissen, auch oft, weil du wieder nach einer neuen Lösung schauen musst. Und gleichzeitig wirst du auch immer mehr entspannter, so mit der Zeit, und freust dich auch auf dieses Rätselspiel. Es ist ein bisschen wie Escape Room, nur eine Restaurierung.
Ja, super.
Schön. Also ich glaube, wir müssen Franzi mal im Technischen Museum besuchen.
Wenn wir dürfen.
Da würde ich mich sehr freuen.
Ja, cool.
Voll gerne.
Ja, das war eigentlich ein super Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst. Ich würde noch voll gerne so als Abschluss zum Thema Glas ein Zitat bringen von einer Künstlerin, die diese plastischen Gestaltungsmöglichkeiten von Glas so ausgedrückt hat, indem sie Glastropfen auf dem Boden eines Ausstellungsraums präsentiert hat und hat diese Tropfen als Tears deklariert. Und sie hat gesagt: Ich mag Glas vor allem, weil es eine Flüssigkeit ist. Es erinnert immer daran, dass die Dinge nicht das sind, was sie zu sein scheinen. Es ist ein Material, das spirituelle Eigenschaften hat. Es ist rein. Geschmolzenes Glas ist außerdem unglaublich sexy. Wir verabschieden uns.
Schön war's wieder mal.
Vielen Dank, dass du
Danke
da warst.
Danke für die Einladung. Sehr cool.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.